herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, Stefan, mein Lieber. Du wieder hier.
Grüß dich, André. Und wie immer einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und natürlich auch guten Abend an unsere liebe Zuhörerschaft. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, wir haben wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Wir wollen einmal ein Marktupdate geben und dann hat André ein sehr, sehr spannendes Thema für euch.
Absolut. Einen neuen Marktplatz. Uiuiui. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber na, kann man ein bisschen was darüber erzählen. Ja, genau. Ein neuer Marktplatz.
Das ist auf jeden Fall.
Ein AI-Marktplatz. Ja, genau. Richtig. Ja, aber erstmal das Marktupdate. Ach Gott. Das blutet alles. Das ist ja minütlich. Kannst du ja irgendwelche Dinge. Ja, mein Gott. Also, es ist Wahnsinn, oder? Stefan, was da gerade in den letzten Tagen, Wochen passiert. Ich meine, vieles hat natürlich geopolitisch damit zu tun, ne? Logischerweise. Aber.
Natürlich. Es ist ja davon abzusehen, dass in so einer geopolitischen Situation, in der wir uns aktuell befinden, dass dort sichere Häfen angesteuert werden und dass natürlich der Markt dann auch darunter in dem Sinne leidet oder blutet. Wobei man allerdings auch sagen muss, der Kryptomarkt ist ja in seiner Korrekturphase schon so tief gefallen, dass wir natürlich bei den tiefen Preisen in so eine Reakkumulationsphase natürlich erstmal reingehen, beziehungsweise eine Distributionsphase. Das ist ja auch der Preisbereich, über den wir schon öfters gesprochen haben, wo ich gesagt habe, hier ist ein sehr, sehr guter Dollar-Cost-Average-Einstiegspreis und seit, ich glaube, Februar mittlerweile bewegt sich der Markt auch genau in diesem Preisbereich aktuell und kommt gar nicht so stark weiter runter, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn man sich jetzt allerdings die Indizes dagegen anguckt, den S&P 500 und den Nasdaq, haben natürlich stark abgebaut. Öl bewegt sich mit großen Schritten auf ein neues All-Time-High zu. Jetzt in der Woche zu Ostern haben wir ja nochmal gesehen am Donnerstag, dass Öl einfach nochmal 15% nach oben geschossen ist an einem Tag.
Ja, aber hatte natürlich vorher abverkauft, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also es hatte natürlich schon ein paar Tage vorher schon mal abverkauft, aber wir sind natürlich schon hoch.
Na klar. Es wurde natürlich vorher auch schon etwas abverkauft. Aber das ist halt so ein typisches Szenario gewesen, was man als Long Squeeze bezeichnet im Trading. Das heißt, alle Long-Positionen wurden kurzerhand liquidiert und dann ist der Markt natürlich wieder in die richtige Richtung gelaufen. Das ist ein ganz klassisches Handelsinstrument.
Ein Handelsinstrument. Ich hätte jetzt fast böse gesagt, okay, da hat jemand interveniert und hat gesagt, komm, machen wir alles platt und dann ziehen wir nochmal richtig die Staubschrauben an. Aber
ich meine, wir haben ja auch die Möglichkeiten, von großen Institutionen und Banken Positionen einsehen zu können mit den Commitment of Traders Reports, die sogenannten COT-Daten. Und in den COT-Daten sehen wir aktuell einen Long-Überschuss. Das heißt, aktuell gibt es von seitens der großen Institutionen 75% Long und 25% Short und das seit mittlerweile 2 Wochen. Und selbst wo man jetzt, ich glaube, es war Anfang der Woche, wenn es mich nicht richtig täuscht, warte, ich gucke einmal in den Chart nebenbei, du meintest ja, dass der Markt abverkauft wurde. Das richtig. War am Mittwoch. Am Mittwoch ist der Ölpreis einmal um 6% in guten 5 Stunden nach unten geschossen.
Das meine ich.
Hat sich dann zur Hälfte wieder erholt, ist in einer Seitwärtsbewegung gegangen und dann kam halt Trumps Rede, sein Address to the Nation hinsichtlich des Iran-Krieges aktuell. Und dann ist Öl halt auf seine 15% Rally geschossen. Ich hab mal gesehen, der Long-Überschuss in Positionsgrößen sind 230.000 Lot Öl-Longs. Also mehr Öl-Longs, als dass es Short gibt. 230.000 Lot. Und diese Aufwärtsbewegung von gestern, ja, hätte man diese kompletten Positionen geschlossen, dann wäre das ungefähr ein Gewinn innerhalb von guten 12 Stunden gewesen von 230 Milliarden US-Dollar. Die Positionen wurden, also ein Teil der Positionen wurden auch geschlossen, aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil wurde da TP genommen. Das heißt, wir sind bei weitem, zumindest was uns die Daten aktuell sagen und hergeben, wir sind bei weitem in Öl noch nicht bei der Top angekommen. Macht ja auch keinen Sinn, weil wir sehen natürlich halt, wenn man einfach mal das geopolitisch betrachtet, es gibt keinen Schritt Richtung Einigung, es gibt keine Möglichkeit dort die Straße von Hormuz ganz simpel wieder zu öffnen. Wir sehen immer wieder, dass Schiffe attackiert werden und dass lässt natürlich dann halt auch den Schiffsverkehr, selbst wenn es dort irgendwo durchklingt, ja, hier, man hat eine Möglichkeit, da durchzukommen, dann sagen die Firmen meistens halt trotzdem nein, weil diese Schiffen kosten aber und aber Milliarden, ja, weil die so groß sind, diese Tanker, die kosten richtig viel Geld und keiner will das Risiko eingehen, wir versuchen es mal, weil damit kannst du natürlich halt auch komplette Firmen in die Insolvenz schicken.
Logisch. Ja, ich glaube, das größte, eines der größten Probleme ist, wie es auch beim normalen Trading bei allen möglichen Dingen ist, es ist nicht der Punkt, wann du einsteigst, auch wann du einsteigst in so einen Krieg, sondern es ist immer der Punkt, wann du aussteigst. So, und da, ich glaube, das gleiche Thema hat jetzt die USA oder Trump explizit mit Flügelschlagen aufs Wasser und ähnliches, um andere Parteien damit hineinzuziehen. Katastrophe. Unabhängig davon, dass menschlich dort natürlich katastrophal passiert. Aber die Märkte reagieren sehr, sehr empfindlich darauf. Es ist schon sehr interessant, das zu sehen, das zu beobachten. Ich meine, gut, zum Handeln, zum Traden ist natürlich solch eine hohe Vola natürlich deutlich besser, klar. Aber das ist schon sehr befremdlich. Also ich finde es sehr befremdlich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Unabhängig davon, dass wenn du an einer Tankstelle stehst und kein Elektroauto fährst, dass du echt schon graue Haare bekommst, ja. Also für alle Menschen, die darauf angewiesen sind, ne? Fürs Handwerk, für die Pendler, unglaublich. Unglaublich, ja.
Ja, definitiv. Also ich bin ja in Thailand und hier macht sich das auch bemerkbar. Also ein Großteil der Tankstellen hat mittlerweile ein Cap eingeführt. Du darfst nicht mehr als 500 Baht tanken, was umgerechnet so gesehen knapp 20 Euro sind. Das heißt, du darfst nicht mehr tanken. Die Spritpreise sind jetzt hier um fast 40% gestiegen in den letzten Wochen. 40%. Und ich meine, mich juckt das nicht so, weil wir sind noch längst nicht bei den Spritpreisen, die Europa, gerade auch Deutschland hat. Ja, der Sprit ist hier verhältnismäßig immer noch günstig, aber man muss das mal in das Verhältnis setzen eines Thailänders, der vielleicht gerade mal 300-400 Euro im Monat verdient. Ja, wenn dann die Spritpreise hier um 40% ansteigen und die sowieso schon Schwierigkeiten haben zu tanken, weil das die viel Geld ist, auch wenn der Spritpreis deutlich günstiger ist als in Deutschland, dann ist das hier natürlich auch schon sehr besorgniserregend. Das merkst du natürlich dann halt auch, ne, dass die Leute sagen, ja, Autofahren wird jetzt hier und da schwierig. Es gibt sogar manche Tankstellen, die sind schon out of business aktuell, haben es schon zugemacht, weil sie keinen Nachschub bekommen. Thailand fördert ja selber ein bisschen Öl, hat auch Ölreserven, kommt natürlich mit ihrem eigenen Öl gar nicht hin. Und die treffen jetzt halt aktuell hier Vorsichtsmaßnahmen, weil sie natürlich sehen, okay, es geht jetzt schon 4 Wochen. Seit 4 Wochen kriegen sie halt keine großartigen neuen Öllieferungen. Sie müssen jetzt gucken, ob sie neue Handelswege aufmachen können in irgendeiner Form. Die Ölpreise sind natürlich weiterhin extrem teuer. Aber auf der anderen Seite wissen sie natürlich halt auch, wenn die Reserven dann zum Grunde gehen, dann haben sie natürlich, was die Infrastruktur hier in Thailand angeht, ein riesengroßes Problem. Das ist ja in weiten Teilen der Welt mittlerweile so.
Ja, ich glaube auch ein großes Problem ist natürlich, dass viele gedacht haben, okay, selbst wenn jetzt diese Angriffe dort passieren und die Straße dann vielleicht zu ist, dass man relativ schnell das ganze Thema dann, wenn der Krieg dann wieder vorbei ist, dann auch schnell wieder aufmachen kann. Ich glaube, das haben viele unterschätzt. Ich wusste das selber auch nicht, habe mich da auch ein bisschen kundig getan. Ich sag mal, wenn so ein Ölfeld angegriffen wird, dann sprudelt das Öl logischerweise, weil die ganze Infrastruktur da oben drüber kaputt ist, erstmal so da raus. Das müssen sie natürlich irgendwie schließen. So, das heißt, die machen diese Bohrlöcher zu. So, und du kannst nicht wieder, wenn ein Bohrloch geschlossen ist, nicht einfach wieder anbohren. Das geht gar nicht. Das heißt, du musst ein neues Bohrloch finden. Dafür brauchst du aber Technik, die dann erstmal, ja, ich sag mal, geomäßig das dann auch untersucht. Wo kannst du bohren? Wie kannst du bohren? Dann muss die Infrastruktur wieder dahin und ähnliches. Das kann man sich vorstellen, das dauert Monate. So, das heißt, selbst wenn das jetzt heute vorbei sein sollte, dauert es Monate, bis du wieder langsam wieder anfängst, wieder neue Felder zu erschließen. Also das wird uns bestimmt noch ein Jahr begleiten. Locker.
Also ich meine, bei vielen sind natürlich auch die Lager vollgelaufen. Ne? Die Lager sind voll. Es wird dann auch so schnell gar nicht genügend Öltanker geben, um das ganze Öl wieder in die Welt rauszubringen. Das heißt, selbst wenn die Straße freigegeben wird, werden wir trotzdem deutlich höhere Preise in Öl pro Barrel sehen, als das, was wir vorher gesehen haben. Gar keine Frage. Weil natürlich halt die Nachfrage weiterhin steigt oder gleichbleibend hoch geht. Das Angebot kommt natürlich rein, deswegen würden wir natürlich auch einen Rückgang des aktuellen Ölpreises sehen, aber nicht auf das Level, wo es halt vorher war. Denn auf der einen Seite haben wir natürlich die Lager voll, das heißt, es wird alles ausgeballert. Trotzdem haben wir dann immer noch eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Dann kommen wir aber wieder zu einem Pensum, weil die Nachfrage so hoch ist, wird das Angebot dann auch wiederum gleichzeitig knapper, weil manche Ölfelder können nicht mehr fördern. Ja, und natürlich viele Länder sehen jetzt auch, oh, we fucked up. Wir haben verkackt. Unsere Reserven reichen überhaupt nicht, falls es nochmal zu so einem Vorfall kommt. Also wollen wir unsere Reserven auch wiederum weiter aufbauen. Das heißt, die Nachfrage wird weiterhin auch danach gigantisch sein. Nur das Angebot erhöht sich dann wieder etwas mehr. Was auch sehr, sehr interessant ist, warum zum Beispiel auch die Märkte gestern so sensibel auf die Rede oder vorgestern auf die Rede von Trump reagiert haben. Etwas ganz Entscheidendes gesagt, und das wirft natürlich auch nochmal ein etwas dunkleres Bild auf diese ganze Angelegenheit. Er meinte, dass sie halt dadurch, dass sie in Venezuela jetzt natürlich Mitspracherecht haben und natürlich auch mit Kanada sehr, sehr eng verbündelt sind, hat Amerika hier jetzt aktuell den Status als des größten Ölproduzenten der Welt und die Möglichkeit des größten Öllieferanten der Welt. Wenn man jetzt auf die Weltkarte einmal schaut und gerade auch hinsichtlich Europa, die ihr Öl ja überall von außen natürlich auch versuchen reinzubekommen, um ihre Nachfrage zu decken. Wir haben ein Handelsembargo gegen Russland, das heißt, sie kriegen kein Öl, kein Gas aus Russland aktuell, weil sie sagen, wir unterstützen den Krieg dort nicht mehr, das heißt, wir kaufen dort nichts. Dann haben sie eine andere weitere Ölquelle, die natürlich der Nahe Osten ist, wo aktuell kein Öl rauskommt. Das heißt, wo kriegen sie das Öl her? Und Trump hat etwas ganz Wichtiges gesagt in seiner Rede. Der hat gesagt, mir ist es scheißegal, ob die Straße von Hormuz geöffnet oder geschlossen bleibt. Ich habe überhaupt gar kein Interesse daran. Selbst wenn der Krieg vorbei ist, kümmert ihr euch darum. Mir ist das Ding scheißegal, weil er ganz genau weiß, je länger das geschlossen bleibt, desto höher ist die Nachfrage auch nach amerikanischem Öl. Das heißt, am Ende profitieren sie sogar noch davon. Und das ist natürlich, wo der Markt dann erstmal gesagt hat, hier ist gar kein wirklich akutes Ende in Sicht, wie er es die ganzen letzten Wochen versucht hat zu verkaufen, sondern da steckt vielleicht sogar noch mehr hinter. Und das hat man gestern sehr, sehr cool in den Märkten gesehen, wie sensibel sie darauf reagiert haben. Man musste allerdings in der Rede so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um zu identifizieren. Weil es klang, wenn man sich die Rede nur anhört, klang es erstmal sehr positiv alles, ne, weil er gesagt hat, ja, ne, wir versuchen eine Einigung zu finden, wir haben das Regime ausgeschaltet, da ist ein neuer und ne, und wir sind da auf einem guten Weg und maximal noch 2-3 Wochen, dann ist das ganze Ding da vorbei. Was ja nicht so ist, aber ja. Wenn man so zwischen den Zeilen dann das Ganze nochmal so verpackt hat und dann die Reaktion auf den Markt gesehen hat, dann ergibt das schon auch deutlich Sinn natürlich, dass es da gar nicht so die akute Not gibt, da jetzt unbedingt eine Regelung zu finden.
Ich hatte eine Statistik gelesen, dass tatsächlich die USA das einzige Land der Erde sind, die komplett autark sind mit Öl und Gas.
Mhm.
Also auch China nicht und ähnliches. Also alles wird entweder importiert, exportiert, was auch immer. Aber die USA wären in der Lage, tatsächlich ihre komplette eigene Wirtschaft mit Öl und Gas über ihre eigenen Öl- und Gasfelder zu versorgen. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, ne? Da steckt natürlich auch ein bisschen die Wahrheit in der Mitte, aber das ist das einzige Land der Erde. Das ist schon, wie gesagt, sehr befremdlich und sehr interessant natürlich, das zu hören. Das ist das, was er im Endeffekt gesagt hat, so von wegen, wir brauchen es nicht. Was er wo die Rechnung natürlich nicht mit aufmacht und deswegen findet natürlich auch die Demokratie dann auch zu Fuß statt, ja, mit dieser No-Kings-Bewegung, dass im Endeffekt die Weltmärkte natürlich jetzt nicht nur die USA sind, sondern der Preis für Öl auf dem Weltmarkt gemacht wird und nicht von den USA bestimmt wird. Und ich glaube, da ist, glaube ich, der Knoten im Kopf. Und deswegen, ich weiß nicht gar nicht, wie viel Dollar sie gerade aktuell bezahlen pro Liter beziehungsweise pro Gallone. Ich glaube, es ist mittlerweile auch knapp 30% gestiegen für die Amerikaner. Und das ist klar. Da ist natürlich auch sehr Unruhe im Land, logischerweise. Ich weiß nicht, ob ihm das für die Midterms hilft. Ich glaube nicht. Aktuell versucht er das, glaube ich, irgendwie alles ein bisschen einzudampfen. Aber es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich meine, jetzt haben wir April bis zum Herbst, was er dann auch regelt oder auch nicht regelt. Ja, die Amerikaner sind ja immer so ein bisschen dynamisch. Schauen wir mal. Ne?
Aber wenn man jetzt April bis Herbst als Beispiel nimmt und sagt, okay, bis zum Herbst versucht er da eine Regelung zu finden. Das Ganze geht 4 Wochen. Die meisten Länder, ein Großteil der Länder der Welt hat Ölreserven für ungefähr 2 Monate. Und jetzt sind wir natürlich an so einem Punkt, wo man so sagt, da ist jetzt auch gerade so eine kritische Grenze mit dem ersten Monat erreicht worden, wo jetzt natürlich halt auch so ein bisschen die Panik losgeht. Und ja, wenn er jetzt natürlich ankündigt, das kann noch 2 bis 3 Wochen dauern, oder das hatte ja auch Anfang, als es losging, hieß es ja auch 1 bis 2 Wochen, dann ist der Wurm vorbei. Das verschiebt sich ja dann sowieso jetzt immer weiter nach hinten. Je länger die Straße von Hormuz geschlossen bleibt, desto kritischer wird es halt für diejenigen, die auf dieses Öl, was dort kommt, angewiesen sind. Gerade auch China und Indien beziehen ihren Hauptölanteil aus der Straße von Hormuz. Die sind noch relativ gelassen. Ich glaube, China hat sogar, ich weiß gar nicht, 3 bis 6 Monate Ölreserven. Das heißt, die atmen noch ganz gut durch. Aber Länder, die halt wirtschaftlich nicht so stark sind, die nicht so große Ölreserven sich überhaupt leisten können, gerade hier auch umliegend um Thailand, Laos, Myanmar, Kambodscha, das sind auch alles Länder, die haben jetzt schon sehr, sehr strikte Regelungen. Es gibt Tage, an denen darfst du gar nicht mehr Auto fahren und sowas. Also da gerade hier umliegend geht es auch schon richtig hart zur Sache mit den Regelungen, was das angeht. Und ja, die Länder, wenn die natürlich dann nervös werden und sagen, okay, jetzt haben wir hier ein großes Problem, weil viele haben ja natürlich auch Öl immer noch als Hauptenergiequelle. Das heißt, Öl ist jetzt nicht unbedingt, wo man so sagt, oh, jetzt haben sie dann keinen Sprit mehr oder so. Bei den meisten führt es dann halt auch dazu, dass dann halt teilweise es zu Blackouts kommen kann, weil natürlich dann nicht mehr genug Energie hergestellt werden kann. Und bei sowas können Länder auch sehr schnell nervös werden. Und da bin ich gespannt, wann dort auch aus Asien die Stimmen noch lauter werden, als sie es eh schon sind, weil viele verlangen halt, dass es dort zu einer Einigung kommt. Aber ich denke, wenn so dieser kritische Punkt zu sehr überschritten wird, dass die Ölreserven zu eng werden, denke ich, werden die Stimmen nochmal deutlich lauter und auch vielleicht ein bisschen aggressiver, dass dort eine Einigung gefunden werden muss.
Ja. Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, Marktupdate, ja, die Märkte reagieren empfindlich, egal in welche Richtung. Für die einen positiv, für die anderen negativ. Ich gucke gerade noch auf den 4 in Greed Index bei Krypto. Da sind wir gerade bei 28, also tatsächlich wieder ein bisschen besser. Also wir sind immer noch im 4, ne, im Angstmodus. Aber ja, wir waren vorige Woche, waren wir im extrem 4-Modus. Ja, das wird nicht besser. Also wir bleiben auf jeden Fall im unteren Segment und die Angst zu allem ist sehr, sehr groß. Ja. Definitiv.
Ja, absolut, absolut. Aber was man jetzt zu den Märkten abschließend einfach nochmal sagen kann, also Öl wird, denke ich mal, solange die Situation bleibt, wie sie halt ist, wird Öl weiter steigen. Aktuell haben wir einen Barrelpreis von knapp $113 pro Barrel im US-Crude-Oil, also im WTI-Oil. Bei $130 ist so eine magische Grenze erreicht, wo es für die meisten Wirtschaften sehr kritisch werden kann. Also wenn der Preis sich bei $130 bis $150 pro Barrel, was auch das aktuelle All-Time-High, glaube ich, sogar wäre in dem Bereich. Also wenn der Preis sich anfängt, dort drüber einzupendeln, dann blicken wir wahrscheinlich auf eine weltweite Wirtschaftskrise, die sich dort anbauen kann. Es sind einfach reale Fakten, also darauf muss man gefasst sein, vorbereitet sein. Deswegen halt natürlich auch, wie gesagt, wir können hier keine offizielle Anlageberatung machen, aber wirklich an so einem Punkt, wo man sagt, lieber jetzt mit Gemach und nicht zu viel Risiko, weil aktuell ist halt ein sehr volatiler Markt, der sehr abhängig von äußeren Einflüssen ist. Wir sehen in den Charts extrem viel Insider-Trading, was momentan halt auch passiert. Da muss man halt einfach aufpassen, dass man dort nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und deswegen Öl bleibt weiterhin erstmal long-orientiert aufgrund der Sache. Selbst wenn wir einen Drop sehen, werden wir nicht zu den ursprünglichen Preisen zwischen $50 bis $70 pro Barrel wieder runterkommen. Also ich sehe aktuell dann so einen Boden wahrscheinlich bei $80, $90 pro Barrel, weil selbst wenn die Straße geöffnet wird, haben wir weiterhin extrem hohe Nachfrage. Und dann auf den Kryptomarkt sehen wir ja, der tankt es an sich ganz gut weg. Also das heißt, der steckt es ganz gut weg, weil wir immer noch in dieser Seitwärtsbewegung seit Februar sind. Der Markt geht dort rauf und runter, bewegt sich nicht viel zwischen 75.000 und 60.000. Da bewegt er sich aktuell drinne. Das ist ja auch das, ja, wo man so sagt, alles klar, das ist der Bereich, über den wir im Vorfeld gesprochen haben.
Ja, geht davon aus, dass der Markt sich,
genau, ich gehe davon aus, dass sich der Markt hier auch erstmal weiterhin halten wird und dass wir dann höchstwahrscheinlich noch einmal einen Dip nach unten sehen, was der finale Boden sein wird und dass der Markt dann wieder in diesen Bereich zurückkommt. nochmal eine neue Akkumulation startet, bevor der Markt dann in seinen Aufwärtstrend übergeht, der, denke mal, nächstes Jahr dann beginnen wird.
Schauen wir doch mal.
Ja, aber ja, das zu den aktuellen Märkten.
Genau, zu den aktuellen Märkten, genau. Apropos Märkte, um vielleicht so einen harten Cut zu finden, es gibt neue Märkte, die erobert werden. Genau.
Guter Cut.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Cut, genau. Neue Märkte. Es gibt neue dezentrale KI-Infrastrukturen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Was aber jetzt gerade so aufkommt, und vielleicht so ein Umkehrschluss, kennst du noch GIMP.com? Sagt dir das was? Diese etwas beleibtere.
Ah ja, Mensch. Ich hätte jetzt gesagt, der dicke Betrüger.
Nein, hier kein Bashing.
Wir wollen ja nicht.
Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Ich glaube, die war ganz in Australien und so. Ist ziemlich mal verknackt worden. Haben sie versucht irgendwie, wie auch immer. Der hat auf jeden Fall, der hatte eine Infrastruktur geschaffen, die hat sich Mega-Upload genannt. Früher in den grauen Vergangenheiten war es so, dass du, wenn du Videofilme anschauen wolltest, also du hast das nicht einfach so streamen können. Ich glaube, Netflix gab es gar nicht.
Netflix gab es damals noch nicht zu
gar
dem Zeitpunkt.
Gar nicht. Spotify war, das gab es alles noch
gar nicht. Da war noch gar nicht dran zu denken.
Genau, das heißt, wenn du Video und Musik haben wolltest, hast du so ein Stückchen Software auf deinen PC runtergeladen und wenn du dieses Musikstück oder Videostück hattest, warst du im Endeffekt derjenige, der weitere Musikstücke, wie so eine Art Liste, also wie Spotify, sah ein bisschen aus wie Spotify, konntest du so anklicken und sagen, okay, ich möchte gerne das Lied und das Lied haben. Und dann wurde das langsam auf deinen PC heruntergeladen. Also nicht gestreamt, sondern es wurde tatsächlich heruntergeladen und die MP3 oder MP4 auf deinem Rechner sozusagen hergerichtet. Gleichzeitig, und das war eigentlich das Thema, gleichzeitig bist du auch jemand, der dann halt im Endeffekt die Teile, die du schon hast auf deinem Rechner, ins Netzwerk stellst, also sprich ins Internet zur Verfügung stellst und jemand anders im Endeffekt von deinem Rechner das herunterlädt. Ganz wirr. So, und das war natürlich so ein bisschen illegal und ist, und ich glaube hier
bisschen.
So ein bisschen, genau. Da gab es ein BitTorrent-Netzwerk, da gab es Mega-Upload, da gab es ganz viele Netzwerke, die das gemacht haben. Ja. Also ich habe das natürlich nie gemacht. Nie. Also kein.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Aber das war in der grauen Anfangszeit sozusagen, bevor es dann halt diese ganzen Streaming-Dienste gab. Interessant ist, um jetzt den Umkehrschluss zu AI zu finden, das Gleiche findet jetzt gerade mit Compute Power statt. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast jetzt zu Hause deinen Rechner. So, du hast so ein schönes, so ein Monster-Rechner zu Hause, deine Grafikkarte idelt so ein bisschen vor sich hin, weil die gar nicht benutzt wird, weil du gerade irgendwie dein Word-Dokument schreibst. Das heißt, die 80% deiner Rechenpower, die du zu Hause hast, wird nicht benutzt. Was du machen kannst, ein Stückchen Software installieren und kannst diese Rechenpower als AI-Rechenpower im Internet zur Verfügung stellen, auf einem Marktplatz. Und jemand anders bezahlt dich dafür. Und zwar mit Coins. Das heißt, es gibt ein neues Netzwerk, ein neuer Marktplatz, um diese AI-dezentrale Compute-Power zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, cool. Ich glaube, das hat es auch schon früher gegeben. Ja? Also wenn sich Universitäten zusammengeschlossen haben und irgendwelche anderen, also Genome zum Beispiel berechnet haben, haben sich Universitäten zusammengeschlossen, Rechner zusammengeschlossen. Also sprich, ungenutzte Compute Power im Endeffekt zu nutzen. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes.
Man kann sich das ja dann vorstellen. Also je größer dieses Netzwerk wird, je mehr Menschen daran partizipieren, hätten wir eigentlich ein riesiges dezentrales Rechenzentrum.
Korrekt.
Rechenzentren in der heutigen Zeit sind ja aktuell sehr zentral und dort wird alles an Compute Power, was die haben, wird dort reingestopft und wird zur Verfügung gestellt. Und so bildet man ja quasi ein komplett riesiges dezentrales System an nicht genutzter Leistung.
Richtig, genau. So, gerade jetzt, es gibt ja, das sieht man ja auch an den Marktzahlen. Also wenn man zum Beispiel Speicherbausteine sieht, ja, Rechenpower an sich, die Preise dafür explodieren ja gerade. Ja. Teilweise bezahlst du ja für 16 Gigramm Speicherbausteine sozusagen den gleichen Preis, wenn du jetzt heute neuen kaufst, wie vor 4 Jahren. Also der Speicherbaustein ist genauso viel wert. Weil er im Endeffekt ja immer noch rechnen kann. Ja. Vielleicht nicht mehr der höchsten Leistungsklasse, aber immer nutzbar ist. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also du hast ein riesiges, dezentrales KI-Netzwerk. So, und dafür gibt es tatsächlich Firmen, die sich da ja anbieten, das im Endeffekt auch zusammenzuschließen, das auch zu nutzen und im Endeffekt dann auch zu monetarisieren. Und da kann ich mich dann halt daran beteiligen und werde dann halt bezahlt anhand von Coins. Also sprich von am Ende des Tages von Dingen, die ich dann halt auch wieder irgendwo handeln kann. Interessant, weil dieser Marktplatz genutzt werden kann, natürlich für meine persönlichen Dinge, wenn ich jetzt irgendwelche Compute Power mal kurzfristig brauche. Aber, und jetzt kommt das riesengroße Aber, ich weiß gar nicht, was dann auf meinem Rechner, auf meiner Rechenpower überhaupt passiert.
Weil da kommen wir nämlich zu dem spannenden Punkt, weil jetzt sagt man natürlich, ich habe doch davor gesprochen, dass über Kim.com und wie illegal das Ganze war und jetzt preist sich hier so einen alternativen Marktplatz an. Die Idee an sich von so einem Marktplatz
technisch ist super.
Technisch eine ganz, ganz, ganz tolle Idee. Und jetzt, das wollte ich nochmal unterstreichen, weil jetzt kommen wir wirklich auch, warum wir das im Vorfeld erklärt haben, warum viel illegal war und das damals ja ein riesengroßer Shitstorm losgerollt ist und sehr, sehr viele Leute da dementsprechend sehr hohe Strafen auch bekommen haben, warum man jetzt auch vielleicht vorsichtig sein sollte.
Richtig. Wir hatten in den letzten Folgen mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel AI irgendwo auf irgendeinem Rechner halt irgendwas rechnet. So. Und dieses vielleicht auch festgehalten wird. Das heißt, es wird ein Hashwert generiert, was wird dort gemacht? Und es wird ein Hashwert generiert, auf welcher CPU, in welchem Speicherstein wird wo was gemacht, um zum späteren Zeitpunkt vielleicht ein Audit auch zu machen, zum späteren Zeitpunkt auch, oder beziehungsweise eine Compliance auch vielleicht herzurichten und ähnliches. Und wenn ich da mal davon ausgehe, dass ich natürlich legale Dinge tue, alles prima. Aber was passiert, wenn irgendwas oder irgendeine Organisation illegale Dinge dort rechnet, rendert oder erstellt? Also gehen wir mal von im allerschlimmsten Fall von Kinderpornografie aus. Wenn das wirklich, also solche Bilder erstellt werden, irgendwo und das passiert, und ich weiß es gar nicht, auf meinem PC. Ich kann das gar nicht unterdrücken. Das geht gar nicht. Und das ist eine riesengroße Grauzone, ein riesengroßes Problem für diese ganzen Netzwerke. Da muss man echt aufpassen. Also ich miete mir im Endeffekt dann halt CPU-Power oder GPU-Power, um das halt zu rechnen, alles fein. Aber genauso gut kann es natürlich auch umgekehrt passieren, dass ich im Endeffekt das zur Verfügung stelle und nicht mehr Herr der Dinge sind, die dort gerechnet werden, weil ich kann es ja auch nicht nachvollziehen. Also schwierig, schwierig. Auf der einen Seite, wie gesagt, neuer Markt, neue Ideen. Technologisch, glaube ich, ein dezentrales KI-Netzwerk zu haben, um halt ungenutzte Power dort zu nutzen. Alles fein. Aber das dann halt im Endeffekt dann, ja, unter Kontrolle zu bekommen, sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig.
Sehe ich auch als schwierig. Ich finde, man kann es dadurch, dass es sich jetzt absolut in den Startlöchern befindet und der Hauptgrund tatsächlich damit etwas Gutes zu tun besteht und nicht für, wie es damals halt der Hauptgrund damals war, illegale Raubkopien. Die neuesten Kinofilme, die besten Songs, alles möglichst kostenlos zu bekommen, um seine eigene Gier zu befriedigen. Ja, da hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie mit dem Government zu sprechen oder mit den Rechtsstellen. Haben wir die Möglichkeit, hier so einen Dienst gut aufzusetzen? Weil das war was Illegales, führt keinen Weg drumherum. Hier sind wir jetzt aber an einem Punkt, wo etwas sehr Tolles erschaffen wird, wo wir jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, hey, wenn jetzt der Bund, also auf Deutschland bezogen beispielsweise, wenn der Bund mit den Entwicklern jetzt gut zusammenarbeitet und ein gutes, klares Reglement stattfindet und man dort halt auch sagt, ich bin als Benutzer beziehungsweise als zur Verfügungsteller der Rechenleistung, ja, kann ich mich sicher fühlen, dass wenn jemand Scheiße bauen sollte, dass es auch derjenige, der meine Rechenleistung genutzt hat dafür, dass der zur Verantwortung gezogen wird und nicht ich als derjenige, der unwissend jemanden Kriminelles beispielsweise seine Rechenleistung zur Verfügung gestellt hat, weil man steckt da schlussendlich nicht drinne. Und ich denke, wenn man jetzt ganz klar, sehr strukturiert, auch mit dem, was wir über die letzten Wochen besprochen haben, dass man genau identifizieren kann, wer nutzt was, wo ist der Hashwert gespeichert, welche CPU-Leistung wurde genutzt, wenn man diese Informationen dann schlussendlich hat und nutzen kann, dass man jetzt ein gutes Reglement auf die Beine stellt im Vorfeld, bevor es groß wird, ja, weil im Endeffekt, wenn es dann für fast nur Illegales genutzt wird, weil es eine schöne Grauzone ist, und dann wird ein Riegel vorgeschoben und dann kriegen alle die einen Dämpfer ab, die da mitgemacht haben, auf welche die komplett unwissend gar nichts überhaupt verkehrt gemacht haben schlussendlich, dann ist die Idee schneller tot, als sie überhaupt entstanden ist. Aber wenn man jetzt gut eng zusammenarbeitet, ein klares Reglement stattfindet, denke ich, hat es auch extreme Zukunft. Einfach weil man wie viele Computer gibt es, die wenig oder kaum genutzt werden? Ja. Viele Menschen haben einen Computer mit einer tollen Grafikkarte drin, wie du es selber gesagt hast. Die wollen schnellen Computer haben, weil sie damit schneller surfen oder ihr Word-Dokument eine halbe Sekunde früher öffnen können. Oder der schön schnell hochfährt, der Computer. Ja, das heißt, es gibt so viel ungenutzte Rechenleistung, was natürlich auch einfach den Druck aus den Märkten auch mal so ein bisschen vielleicht wieder rausnehmen kann, weil es ist so viel vorhanden, es muss gar nicht so viel Neues dann vielleicht verkauft und erstellt werden an Rechenleistung, weil wir einfach auf etwas Vorhandenes mit sehr einfachen und sehr guten und günstigen Mitteln zurückgreifen können.
Ja, es ist ressourcenschonend, ne? Also man könnte, man schont also Ressourcen, weil sie halt schon vorhanden sind und nutzt diese dann. Das Problem ist, und das hast du vollkommen richtig angesprochen, ist das Reglement dahinter. Also ich sag mal, ein Alleingang von Deutschland wird wahrscheinlich schwierig. Es ist immer eine EU-weite Geschichte, ja? Also davon reden. Das aber relativ zügig auf die Straße zu bekommen, sagen wir mal ganz ehrlich, das werden wir wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Ne? Natürlich gibt es den AI-Act und viele andere Dinge, aber das wird ja alles darin nicht geregelt. Ja? Weil es sehr, sehr nischig und sehr, sehr spezifisch ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Reglements dort natürlich auch wichtig sind oder Ideen dazu. Also das Gespräch sollte stattfinden. Darum geht es im Endeffekt. Man sollte jetzt darüber sprechen, was passiert denn damit? Also es ist wie bei Öl, haben wir gerade darüber gesprochen, wie bei anderen Dingen auch. Wenn irgendwas knapp wird, wie gerade auch CPU oder GPU Power, dann sollte man darüber sprechen, kann man die irgendwie anders kollektieren. Das übt natürlich Druck auf die Märkte aus, das verändert auch die Preise. Ne? Wenn mehr Überhang da ist, meistens wird es dann auch günstiger für alle. Und natürlich diejenigen, die etwas zur Verfügung stellen, können dafür natürlich dann auch, intensiviert werden. Das, wie zum Beispiel ungenutzte Miner, die irgendwo rumstehen, die jetzt zum Beispiel keine Bitcoins mehr schürfen oder sonst irgendwas. Also es gibt ja viele Ideen dazu, die man halt auch nutzen kann. Ne? Also es ist ein anderes, komplett anderes Geschäftsmodell. Und da entsteht halt wirklich gerade ein sehr, sehr starker Markt, um dann halt auch davon zu partizipieren. Aber dieses Reglement fehlt, bin ich bei dir. Schwierig.
Das ist jetzt halt das Problem, weil wir wissen ja jetzt halt auch, gerade auch durch deine Erklärung, dass dieser Markt sich in einer Grauzone befindet und keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt einschätzen, was es schlussendlich für Konsequenzen haben wird. Es wird natürlich einige geben, die jetzt schnell versuchen, auf den Zug aufzuspringen, um damit natürlich auch die ein oder andere Mark an der Seite für mehr oder weniger nichts tun. Einfach, ich schalte meinen Computer an, lasse das Stückchen Software da drauf laufen und partizipiere davon. Da vielleicht sagen welche, es ist eine graue Zone, damit fühle ich mich okay, weil vom rein logischen Denken her tue ich nichts Falsches, ich stelle nur Rechenleistung zur Verfügung. Was damit jemand macht, ist mir schlussendlich egal. Die Frage ist, wenn es zu einem Präzedenzfall kommt und es dann genau diese Person betrifft, die gesagt hat, ich weiß von nichts, sondern ich mache da einfach mit, und es dann aber heißt, aber genau dein Areal an Rechenleistung wurde für die illegalsten Aktivitäten, die man sich nur vorstellen kann, genutzt und du bist dadurch Mittäter geworden, dann explodiert diese ganze Idee. Und für so etwas würde ich das extrem schade finden. Und deswegen hoffe ich halt einfach, und das ist ein bisschen Appell auch da an der Stelle nach draußen, dass frühzeitig versucht wird, ein geeignetes Reglement zu finden, was den Nutzer und den Ersteller schützt oder zur Verantwortung zieht. Dass jeder ganz genau weiß, worauf er sich einlässt, anstatt jetzt in einer Grauzone umherzuschwimmen, wo man nicht genau einschätzen kann, was passiert. Mein logischer Menschenverstand würde mir halt auch sagen, hey, nur weil ich Rechenleistung zur Verfügung stelle, macht mich das nicht zu einem Mittäter. Ich weiß ja nicht, wer schlussendlich was davon macht. Jetzt kommen wir aber auf die Seite eines guten Rechtsanwalts, der sagt, woher wissen wir denn, dass ihr das nicht im Vorfeld abgesprochen habt, dass deine Rechenleistung genau für so etwas verwendet werden kann. Und schlussendlich sehen wir halt auch, dass da gerade dein
Computer sehr oft... War dir das nicht vorher klar? Du hättest darüber, hättest dich informieren können.
Weiß man nicht. Genau. Aber dann haben sie solche Sachen, wo sie sagen, warum haben sie denn permanenten VPN benutzt? Weil sie ihre Spuren verwischen wollten, weil sie vielleicht doch schon vorher darauf wussten. Ja, am Ende kann es halt durch einen guten Rechtsanwalt auch ganz blöd gegen einen ausgelegt werden. Selbst wenn man es nicht wirklich, also wenn man wirklich davon nichts wusste und nichts Böses im Sinne hatte, wenn man keine gute Verteidigung hat und dann aber gegen die besten Rechtsanwälte, die nun mal halt gerade bei illegalen Aktivitäten, die haben nun mal meistens auch sehr, sehr gute Rechtsanwälte, die versuchen einen da möglichst durchzuboxen, die würden dich dann schlussendlich mit in die Pfanne hauen. Und da ist halt das große Risiko und deswegen halt einfach der Appell, ein gutes Reglement, was halt jemanden zur Verantwortung ziehen kann und jemanden ganz klar schützt, dass man da wirklich sieht, alles klar, wir haben hier einen Rahmen geschaffen. Aber ja, ohne diesen Rahmen ist das halt wirklich eine Grauzone. Eine Grauzone ist schlussendlich immer erstmal okay, gefährlich, okay, bis es jemanden trifft und einen Präzedenzfall erstellt und dann alle sagen, oh, jetzt aber ganz schnell die Finger davon. Aber wenn es einen selber trifft, dann kann es da halt schon zu spät sein.
Ja. Ja, wir machen natürlich keine Rechtsberatung, wie wir auch keine Finanzberatung machen.
Absolut nicht, absolut.
Aber
War nur als Beispiel, dass man so ein bisschen
Bild es ist sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, natürlich, dass man sich da in einer eventuellen Grauzone befindet, weil es halt keine Reglements aktuell dazu gibt. Das muss man ganz klar so sagen. Aber was man sagen kann, diese Netzwerke wachsen massiv, weil natürlich der Markt groß ist. Und dieses zu nutzen, wie gesagt, das ist jetzt keine neue Sache. Kim.com hat es schon gemacht, schon vor, ach Gott, gefühlten Jahrzehnten. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Aber gefühlt war ich da 15.
Ich will euch da auch einfach nur noch mal den Hinweis geben, als es André mir, bevor wir den Podcast angefangen haben, heute.
Ach, jetzt bist du so jung.
Hat er mir von jetzt dieser Idee das erzählt. Hat er mir, und ich habe gesagt, ey, das ist ja geil. Ich habe hier nämlich drei Computer mit den besten Grafikkarten stehen, ja. Und schlussendlich, ich nutze einen, um halt drauf zu spielen, das andere sind Arbeitscomputer, ja. Und die Arbeitscomputer, dort konnte ich die Rechenleistung. Ich fand das eine tolle Idee und habe gesagt, hey, warum nicht? Ich kann das Ganze einfach mal ausprobieren. Bis André mich dann halt auch wirklich auf die Negativseiten aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, guck mal, was ist, wenn das und das und das passiert? Im ersten Moment, wo ich davon gehört habe, habe ich gesagt, das ist eine tolle Idee. Und das wird wahrscheinlich vielen so gehen, die durch Marketing davon erfahren und jetzt beispielsweise nicht durch diesen Podcast, die sagen, ey, das ist ja eine coole Idee. Ich muss nur meinen Computer anmachen und verdiene damit Geld. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber wenn man sich dann wirklich einfach mal auch so die Nebeneffekte da anhört, dann sagt man, könnte einen ganz schön von Hocker hauen, wenn es einen dann trifft, wenn der Hammer dann einmal zuschlägt.
Richtig. Also, wie immer, und ich glaube, es ist wichtig, diesen Podcast zu hören, Eigenwerbung ist auch schön, lernen, sich selbst informieren, schauen, was man da machen kann, was man nicht machen kann, was man auch sein lassen sollte, wo es dann schon Informationen gibt. Wichtig. Stefan, mein Lieber, vielen Dank für heute. Ich glaube, wir haben wieder zwei wichtige Themen. Marktupdate, ja, sehr spannend. Wir werden es natürlich beim nächsten Mal wieder bringen. Immer mal wieder kleine Themen einstreuen, wie heute auch, ja, die neue Infrastruktur, dezentrales AI. Ja, genau.
Wird sehr spannend.
Sehr spannend, richtig. Alles klar. Stefan, vielen lieben Dank für heute und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal.
Dir auch ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.